Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
Da zwitschern Sie noch ein bisschen. Ja, der Sonntagsspaziergang im Deutschlandfunk. Womit beginnen wir diese Sendung? Den berühmten Orient Express kennt jeder, nicht nur Agatha Christie hat diesen Luxuszug zur Legende gemacht. Aber den Visionär dahinter, also seinen Erfinder, der das Bahnreisen vor 150 Jahren revolutionierte, den kennen nur wenige. Der Wissenschaftsjournalist und Buchautor Gerhard Rekel hat vor kurzem eine Biografie über den 1845 geborenen Georges Nagelmackers vorgelegt, der für seinen Traum vom komfortablen Reisen mit der Bahn lange kämpfen musste.
Er hatte eine Idee in einer Zeit, in der der Deutsch-Französische Krieg 1870 tobte, in der die Länder den Nationalismus frönten, in dem man sich abgrenzte. Genau in dieser Zeit hatte er die Idee, Europa mit Nachtzügen zu verbinden. Und das war natürlich verrückt. Das war verrückt gegenüber der Politik, die das nicht wollte, gegenüber den ganzen Bahnverantwortlichen. Aber sogar seine eigenen Eltern, sein eigener Vater hat zu ihm gesagt, mein lieber Sohn, interessante Idee, aber zur falschen Zeit.
Ja, das ist also die Stimme von Gerhard Rekel, dem Wissenschaftsjournalisten und Buchautor. 1845 wird Georges Lambert Casimir Nagelmackers als Spross einer wohlhabenden Bankiersfamilie geboren. Die Nagelmackers wohnen an einem noblen Boulevard im belgischen Lüttich. Die Eisenbahn ist damals zwar schon erfunden, aber das Hauptverkehrs- und Reisemittel jener Zeit ist noch ein anderes. Wir folgen Alfred Schmitz.
Man muss sich vorstellen, in dieser Zeit sind ja die meisten Menschen noch mit Postkutschen gereist. Ja? Und da wurde alle 300 Kilometer längstens die Pferde gewechselt und man musste übernachten. Also es war eine Tortur, man musste zu sechst eng in diesen Kojen sitzen, man wurde durchgeschüttelt, es hat gestunken, es gab keine Heizung, kein Licht. Und man darf nicht vergessen, in dieser Zeit, im 19. Jahrhundert, sind die meisten Leute, das weiß man heute aus soziologischen Untersuchungen, überhaupt nicht mehr als 25 Kilometer aus ihrem Geburtsumkreis hinausgekommen.
Etwas anders sieht es bei Familie Nagelmackers aus. Die gibt sich sehr weltoffen und mondän und kann es sich durchaus leisten, schon einmal eine weitere Reise zu unternehmen. Eher konservativ zeigen sich Vater und Mutter Nagelmackers allerdings, als sich ihr Sohn Georges mit Anfang 20 in seine um einige Jahre ältere Cousine verliebt. Um ihrem Sohn diese Amour-Fou auszutreiben, schicken sie ihn kurzerhand in die USA, wo sich Georges sofort neu verliebt, und zwar in
die Eisenbahn. Also das waren die Nachtzüge. Er hat den Pullman-Waggon dort entdeckt und damals gab es den Pullman-Schlafwagen schon. Und das fand Nagelmackers am Anfang großartig, weil er sich nicht in diese engen Tageswaggons quetschen musste, die einem durchrütteln und schütteln, sondern man konnte wenigstens liegen. Aber er hat auch gemerkt, ganz so optimal ist das nicht, weil das waren Großraumwaggons und in diesen Großraumwaggons lagen die Leute quasi auf Brettern parallel und nur durch Vorhängen voneinander getrennt. Das heißt, man konnte durch den Gang durchgehen und bräuchte nur so ein bisschen den Vorhang vorheben und hat die Damen oder Herren gesehen. Und es gab auch keine Toiletten und es gab auch keine Speisewagen und so weiter. Also er fand das suboptimal und weil er ein kreativer Mensch ist, hat ihn das inspiriert und er hat gedacht, wie kann ich das besser machen?
Zurück in Belgien macht sich Georges Nagelmackers sofort daran, seine Erfahrungen, Ideen und Vorstellungen in Konstruktionszeichnungen festzuhalten und plant zunächst einmal einen Schlafwagen. Sein Ingenieurstudium ist ihm dabei sehr nützlich. Nächtelang brütet er darüber, wie man den Waggon so ausstatten und einrichten kann, dass er bestmöglichen Reise- bzw. Schlafkomfort bietet. So soll es eine Toilette, Waschgelegenheiten, eine Heizung und einen Diener geben, der sich um das Wohl der Reisenden kümmert. Über 30 Seiten lang ist sein Konzept am Ende, das auch Zahlenmaterial zu den Bau- und Betriebskosten beinhaltet. Die sind dem außergewöhnlichen Projekt entsprechend hoch.
Mit diesem Konzept ist er zu Investoren gegangen und auch zu seinem Vater. Und alle haben gesagt, Junge, du bist verrückt. Falsche Zeit, falsche Idee, komm später nochmal. Aber er hat sich nicht davon abbringen lassen.
Der Visionär Nagelmackers besorgt sich das nötige Geld und lässt einen Schlafwagen nach seinen Vorstellungen in einer Wiener Waggonfabrik bauen. Dumm ist nur, er hat keine eigene Lokomotive, um das Luxusgefährt auf die Schiene zu bringen und seine Geschäftsidee in der Realität zu testen. Doch auch dafür hat er schließlich die passende Lösung. Er nutzt eine schon bestehende Nachtzugverbindung zwischen Wien und München, bei der sein Schlafwagen als besonderes Angebot für gut betuchte Reisende angehängt wird.
Und das war die erste Verbindung, die auch funktioniert hat. Das war ein Waggon, der ist dann zweimal die Woche hin und her gefahren. Aufgrund dieses Erfolgs konnte er dann die Strecke verlängern nach Paris. Das war quasi schon der halbe Orient Express. Und das war auch ein Erfolg. Und so ging es Stück für Stück weiter, wobei er allerdings zweimal fast bankrott geworden wäre, weil es das Problem war, das waren ja viele lokale Bahngesellschaften und er musste mit allen Verträgen abschließen und alle haben Bedingungen diktiert. Und diese Vertragswerke, die sind so 30, 40 Seiten und jeder hat irgendwas verlangt, ein spezielles Bremssystem, eine spezielle Uniform, Freikarten für die Mitarbeiter. Also mit einem diplomatischen, raffinierten System hat er versucht, die alle zufriedenzustellen und zu überzeugen.
Nagelmackers gelingt es, auch das belgische Königshaus von seiner Geschäftsidee zu überzeugen. Leopold II., seit 1865 König von Belgien, steht der Gründung der Schlafwagengesellschaft, die Nagelmackers im Oktober 1872 ins Leben ruft, wohlwollend gegenüber. Allerdings sieht die königliche Unterstützung etwas anders aus, als es sich der Jungunternehmer erhofft hat.
Der König von Belgien war zu diesem Zeitpunkt ein sehr fortschrittlicher Mensch. Also er war auch ein Freund der Eisenbahn und er hat gedacht, alles, was Belgien nach vorne bringt, ist gut. Ja? Und deshalb hat der Nagelmackers Idee gut gefunden, dass mit sozusagen belgischen Zügen Europa verbunden wird. Und er hat ihm erlaubt, das Logo der belgischen Krone für die Schlafwagen zu verwenden. Und er hat auch versprochen, dass er Aktien in seine Firma investiert. Allerdings hat er die nie bezahlt.
Trotz einiger Rückschläge und wirtschaftlicher Turbulenzen entwickelt sich Nagelmackers Aktiengesellschaft, die Compagnie Internationale de Wagonlit, zum Erfolgsmodell. Die Reisenden, die in seinen komfortablen Schlafwagen kreuz und quer durch Europa rollen, sind begeistert. Doch Nagelmackers ist noch nicht zufrieden. Für seine gut betuchte und verwöhnte Klientel möchte er die langen Bahnfahrten um einen ganz besonderen Service erweitern und präsentiert seinem sprachlosen Aufsichtsrat eine neue Idee: ein Restaurant auf Schienen.
Auch damals haben ihm alle, sein eigener Aufsichtsrat, für verrückt erklärt. Gesagt, Speisewagen, was heißt das, dass man in einem Restaurant sitzt und von Hamburg nach Wien fährt? Ein Restaurant, das sich verschiebt, das ist doch grotesk, sowas kann ich mir gar nicht vorstellen. Und weil er sich nicht durchsetzen konnte, hat er einen Umweg gewählt. Er hat relativ kostengünstig einen alten Gepäckwaggon genommen und einen alten Personenwaggon, hat den Gepäckwaggon zur Küche umgebaut und den Personenwaggon zum Speisewagen. Und die Kellner mussten sozusagen während der Fahrt auf offener Fläche die heißen Menüs zwischen den beiden Waggons hin und her manövrieren, was bei Regen oder Schneefall vielleicht nicht so angenehm war. Aber dieser Waggon fuhr zwischen Bebra und Berlin und er war ein Erfolg. Und dann hat der Aufsichtsrat eingeschwenkt und man hat ihm sozusagen mehr Geld gegeben. Und er hat den ersten Speisewaggon überhaupt gebaut. Das war ein Dreiachser, der in der Mitte eine kleine, fast mikroskopische Küche hatte. Links einen Salon für Raucher und rechts einen Salon für Nichtraucher.
Nun wagt Nagelmackers auch noch den nächsten Schritt. Er bringt einen kompletten Luxuszug auf die Schienen, der neben Speise- und Schlafwagen auch über einen großzügigen Salon und komfortable Reiseabteile verfügt und der den Okzident mit dem Orient verbinden soll. Am 4. Oktober 1883 soll der Orient-Express seine offizielle Jungfernfahrt antreten. Auf dem Pariser Ostbahnhof, dem Gare de l'Est, steht der Zug zur Abfahrt bereit. Sein Ziel: Konstantinopel, das heutige Istanbul.
Luxusschiff zu Land. Grand Hotel auf Rädern. Mit dem fliegenden Teppich in den Orient.
Mit diesen Schlagzeilen wird die spektakuläre Fahrt des Orient-Express in den Pariser Gazetten angekündigt. Auf dem Bahnsteig drängen sich die Schaulustigen, um den prachtvollen Luxuszug zu bestaunen. Nagelmackers ist entsprechend angespannt und nervös. Diese Jungfernfahrt muss ein Erfolg werden. Der Bahnpionier hat eine Reihe von illustren Gästen zu dieser besonderen Premierenfahrt eingeladen. Neben wichtigen Investoren, einigen reichen Bankiers, sind über 20 Zeitungsreporter und Journalisten mit an Bord. Darunter auch Henri-Georges-Stéphane-Adolphe Oppa-de-Blowitz, der in Paris als Korrespondent der Londoner Times und des New Yorker Harper's Magazine schreibt. Sein packender Reisebericht wird etwas später um die Welt gehen und zur besten Reklame für Nagelmackers Orient Express werden.
Die neuen Wagen, die wir einweihen, sind geräumig und bequem. Man kann sich darin nach Belieben ausstrecken, selbst wenn man viel beleibter ist als ich. Der gedämpfte Ton der Räder hinter den geschlossenen Türen und den zugezogenen Vorhängen dringt wie ein ungewisser und monotoner Rhythmus leise an das Ohr des Schlafenden und wird ihm zum Wiegenlied. Der Schlummer nimmt uns auf. Das Abteil, in transparente Dämmerung gehüllt, rollt durch die Nacht. Nur der Pfiff der Lokomotive durchbricht die Ruhe.
Vom Service an Bord sind alle begeistert. Kellner in brauner Livree mit goldenen Epauletten und weißen Handschuhen servieren feinste Speisen und gute Tropfen, wie der Pariser Feuilletonist Edmond-François Abbout in seiner Reisereportage festhält.
Es fehlte weder an frischer Butter aus Isigny noch an Wein aus Bordeaux, frischen Früchten oder edlen Zigarren.
Dermaßen umsorgt und verwöhnt nehmen die Reisenden kaum Notiz davon, dass beim Halt in München ein neuer Speisewagen angehängt werden muss, weil beim Regulieren ein Radlager heiß gelaufen ist und ein Brand droht. Nagelmackers ist ein Improvisationstalent und hat für jede kritische Situation die passende Lösung parat. Mit nur wenigen Minuten Verspätung erreicht der Zug schließlich kurz vor Mitternacht Wien, wo weitere Gäste zusteigen, darunter auch zwei elegante Damen. Die eine ist die Gattin des Direktors der österreichischen Bahn, die andere ihre Schwester. Feuilletonist Abbout ist von der weiblichen Eleganz der Zugestiegenen ebenso begeistert wie vom Reisekomfort seines Schlafabteils.
Die Matratzen und die Kissen sind genau richtig, nicht zu hart und nicht zu weich. Der Perfektionist Nagelmackers lässt sogar jede Nacht das Bettzeug wechseln. Ein unbekannter Luxus, der selbst in den reichsten Familien kaum stattfindet. Auch die Toiletten sind luxuriös, reichlich mit Seife, heißem und kaltem Wasser ausgestattet und werden von Dienern makellos sauber gehalten. Der einzige Nachteil von Nagelmackers Toiletten: man fühlt sich darauf sauwohl und bleibt so lange, dass die anderen Fahrgäste ihrer Not kaum Herr werden.
Am dritten Tag der exklusiven Zugreise, es ist ein Sonntag, erreicht der Orient Express am frühen Morgen Bukarest. Dort ist zwar eine kurze Stadtbesichtigung eingeplant, doch daraus wird nichts. Am Bahnsteig wird die Reisegesellschaft von einer Delegation des rumänischen Königs abgefangen. Der etwas eitle und eigenwillige Monarch möchte die einmalige Chance nutzen, der internationalen Journalistenschar sein neu erbautes Schloss bei einem Galaempfang zu präsentieren. Nagelmackers, der unbedingt seinen Zeitplan auf der Reise nach Konstantinopel einhalten möchte, ist wenig begeistert von der außerplanmäßigen Unterbrechung.
Da kam der rumänische König auf ihn zu und er hat gesagt, also wenn du jetzt schon eine Bahnlinie durch mein Land machst, dann musst du zur Schlosseröffnung kommen. Und der hat ihn dann eingeladen und es hat zu regnen begonnen. Die ganzen Gäste waren nass, die mussten auf einen Berg hoch, wo dieses Schloss stand. Also wie so nasse Hunde sind die da angekrochen, mussten zu einem Empfang des Königs, ja, hatten keine passenden Klamotten dabei. Völlig skurril und eine irre Geschichte.
Als die Fahrt dann nach diesem außerordentlichen Programmpunkt weitergehen kann und die Orientreisenden schließlich nach einer Donauüberquerung, einem Zugwechsel und einer längeren Schiffspassage am 9. Oktober 1883 Konstantinopel erreichen, ist die Begeisterung groß.
Das Schönste ist der erste Blick, das Profil der Hügel, die Kuppeln und Minarette, die warmen Farben, das An- und Ablegen der Schiffe, die wunderbare Vielfalt.
Bemerkt Edmond Abbott und sein Journalistenkollege de Blowitz schreibt:
Ich hatte unzählige Bücher über den Bosporus gelesen, sowie Zeichnungen und Gemälde gesehen. War, was ich jetzt sah, schöner als das, was ich mir erträumt hatte? Ja, weil die menschliche Fantasie, so sehr sie auch umherschweift, die unendliche Schönheit nicht erträumen kann.
4 Tage dauert der Aufenthalt in Konstantinopel, bis es am 13. Oktober 1883 wieder zurückgeht. Nach 77 Stunden Fahrt und damit 4 Stunden früher als von Nagelmackers geplant, erreicht sein Orient-Express am 16. Oktober den Pariser Gare de l'Est. Die internationale Presse feiert das erfolgreiche Unternehmen mit wahren Lobeshymnen und die renommierte Londoner Times schreibt auf der Titelseite:
Der Orient Express ist eine Revolution in der Kunst des Reisens.
Für Nagelmackers ist kaum etwas wichtiger als dieses gute Presseecho aus Großbritannien. In dem weltumspannenden Königreich mit seinen vielen Kolonien sieht der clevere Unternehmer einen wichtigen Markt für seine schnelle und luxuriöse Zugverbindung Richtung Osten.
Es gab zum Orient Express von London nach Paris einen Anschlusszug. Und das Empire, also British Empire, musste ja die Kolonien regieren. Ja? Und das ging natürlich per Brief. Die Befehle wurden übermittelt durch die sogenannten Queen's Messengers. Also das waren Agenten ihrer Majestät. Die hatten einen Koffer dabei mit Befehlen und die sind nach Indien gereist. Wenn die mit dem Schiff nach Indien gereist sind, von England außen herum über Afrika, sind 6 Wochen vergangen. Da war die Situation vielleicht schon wieder eine andere. Und da war es natürlich großartig, dass Nagelmackers eine Abkürzung angeboten hat, nämlich dass die Queen's Messengers von London nach Calais und dann weiter nach Paris und in Paris umgestiegen sind und dann entweder bis Brindisi oder bis Konstantinopel mit dem Zug in 70 Stunden gefahren sind und dann auf Schiff durch den Suezkanal fahren können. Das hat sozusagen die Reisezeit fast halbiert. Ja? Und deshalb waren das seine Stammgäste und natürlich für die britische Majestät hat Geld und Ticketpreise keine Rolle gespielt und davon hat auch Nagelmackers profitiert.
Der Erfolg dieses Zuges übertrifft die Prognosen. Alle Abreisen aus Paris und die meisten Rückfahrten aus dem Orient wurden durchgeführt, ohne dass es einen einzigen freien Platz in den Waggons gab.
Konstatiert die Pariser Zeitung Gilbert wenige Monate nach der erfolgreichen Jungfernfahrt des Orient-Express. Nagelmackers Traum vom luxuriösen Reisen per Bahn wird zum Erfolg, wenngleich der belgische Unternehmer in den Folgejahren immer wieder mit finanziellen Problemen zu kämpfen hat. Die Investitionen in seine internationale Eisenbahn-Schlafwagengesellschaft, deren Züge bald durch ganz Europa bis nach St. Petersburg und Moskau und auch durch Nordafrika rollen, verschlingen Unsummen. Hinzu kommt, dass Nagelmackers auch noch eine Eisenbahnhotelkette gründet, die seinen verwöhnten Zugreisenden in Kairo, Ostende oder Bordeaux als Luxusherbergen dienen. Das Perra-Palast-Hotel, das Nagelmackers vor 130 Jahren in Konstantinopel eröffnet, gehört auch heute noch zu den ersten Adressen in Istanbul. Sein weltberühmter Orient-Express, der nicht nur durch die Kriminalautorin Agatha Christie zur Legende geworden ist, tritt 2009 seine letzte Fahrt an.
Mein Kollege Alfred Schmitz über den Erfinder des legendären Orient-Express, den belgischen Unternehmer Georges Nagelmackers, 1845 in Lüttich geboren, 1905 verstorben. Das Buch Monsieur Orient-Express von Gerhard Rekel, das ist beim Verlag Krämeyer und Scheriau in Wien erschienen. Die Geschichte beim Stopp in Rumänien haben wir ja gehört. Diana Rasina singt uns in rumänischer Sprache.
Când mereu gândești că scrie la